Ich denke, das hat mich in der Vorbereitung auf diese Predigt heute wieder neu bewegt. Wir brauchen in unserem Leben vor allem das Wort Gottes, echt und unverfälscht. Nicht so sehr kluge Gedanken und hochtrabende Sprüche, die bringen uns oft nicht weiter, sondern die Ansprache Gottes in unserem Leben zu uns persönlich. Und das war auch mein Wunsch und meine Bitte an Gott in der Vorbereitung auf diese Predigt heute Morgen, dass sein Wort und nicht menschliche Worte in den Mittelpunkt rücken. Ich weiß nicht, ob es Ihnen, ob es euch auch auffällt, wie qualitativ unterschiedlich die Worte der Bibel sind zu allen anderen Büchern oder Zeitungen oder Zeitschriften oder Kommentare. Mir ist das in der Vorbereitung wieder ganz neu aufgefallen, welche gravierenden Unterschiede, wenn man das Wort Gottes liest und aufnimmt, so konzentriert und unverfälscht, wie Gott zu uns spricht. Daneben verblassen andere Bücher, auch philosophische Bücher mit tollen Gedanken, verblassen neben der Bibel. Ich habe auf meinem Nachttisch neben der Bibel seit einiger Zeit auch den Koran liegen. Und manchmal abends lese ich auch den Koran. Und ich muss sagen, wenn ich das miteinander vergleiche, wenn ich das Wort Gottes, das zu mir spricht, lese, und wenn ich dagegen den Koran, das für viele Menschen auch ein heiliges Buch ist, sicherlich, vielleicht verstehe ich auch noch nicht genug davon, aber ich merke einen großen qualitativen Unterschied, wenn ich das Wort Gottes zu mir redet und etwas Lebendiges ist, was ich verstehen kann und wo ich merke, Gott redet wirklich zu mir. Und deshalb wollen wir heute Morgen einen Text aus dem 1. Petrusbrief miteinander bedenken, uns dem nähern und vielleicht einige Dinge für unser Leben mitnehmen aus diesem Gottesdienst. Das wäre mein großer Wunsch. Sie können hier vorne auf der Leinwand mitlesen. Wir lesen aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 13 und folgende. Darum seid wach und haltet euch bereit. Bleibt nüchtern und setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die Gott euch schenken wird, wenn Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint. Lebt als gehorsame Kinder Gottes und nicht mehr nach euren selbstsüchtigen Wünschen wie damals, als ihr die Wahrheit noch nicht kanntet. Euer ganzes Leben soll ausgerichtet sein an dem heiligen Gott, der euch berufen hat. In den heiligen Schriften heißt es ja, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr ruft Gott im Gebet als Vater an, ihn, der jeden Menschen als unbestechlicher Richter für seine Taten zur Rechenschaft ziehen wird. Führt darum, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben, mit dem ihr vor ihm bestehen könnt. Ihr wisst, um welchen Preis ihr freigekauft worden seid, damit ihr nun nicht mehr ein so sinn- und nutzloses Leben führen müsst, wie ihr es von euren Vorfahren übernommen habt. Nicht mit Silber und Gold seid ihr freigekauft worden, sie verlieren ihren Wert, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen und fehlerlosen Opferlamms, dem Blut von Jesus Christus. Ihn hatte Gott schon zu diesem Opfer bestimmt, bevor er die Welt schuf. Jetzt aber am Ende der Zeit hat er ihn um euretwillen in die Welt gesandt. Durch ihn habt ihr zum Glauben gefunden an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm göttliche Herrlichkeit gegeben hat. Darum setzt ihr nun euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Ihr habt die rettende Wahrheit im Gehorsam angenommen und dadurch euer Denken und Fühlen gereinigt, um eure Brüder und Schwestern aufrichtig lieben zu können. Hört also nicht auf, einander aus reinem Herzen zu lieben. Ihr seid doch als neue Menschen wiedergeboren worden, aber diesmal nicht gezeugt durch den Samen von sterblichen Menschen, sondern durch das Wort Gottes, das lebt und für immer bestehen bleibt. Ihr wisst ja, alle Menschen sind vergänglich wie das Gras mit all ihrer Herrlichkeit. Es geht ihnen wie den Blumen auf der Wiese. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort des Herrn bleibt für ewig in Kraft. Und eben dieses Wort ist euch als die gute Nachricht verkündet worden. Macht darum Schluss mit allem, was Unrecht ist. Hört auf zu lügen und euch zu verstellen, andere zu beneiden oder schlecht über sie zu reden. Wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen, um im Glauben zu wachsen und das Ziel eurer Rettung zu erreichen. Ihr habt doch schon gekostet, wie gütig Christus der Herr ist. Das ist für mich kräftiges Wort Gottes, was mich anspricht und berührt, weil ich merke, Gott möchte mir hier mit solch einem Text etwas sagen. Und wir wollen versuchen, uns an einige Dinge dieses Textes zu nähern. Der Text ist sehr voll Inhalt geladen. Wir werden das nicht heute Morgen in der Predigt alles ausschöpfen können. Aber wir wollen uns an einigen Punkten diesem Text nähern. In der Vorbereitung, weil wir ja auch gerade das alte Jahr 2012 liegt zwar schon etwas hinter uns, aber ich habe mich gefragt, wie ist es eigentlich in meinem persönlichen Leben? Petrus schreibt hier am Schluss, die letzten Verse, die wir gelesen haben, dass das dazu dienen soll, dass wir im Glauben wachsen und dass wir das Ziel erreichen. Und dann habe ich mich gefragt, im vergangenen Jahr, bin ich eigentlich ein bisschen gewachsen? Habe ich eigentlich Fortschritte gemacht im vergangenen Jahr? Bin ich eigentlich ein Stück weitergekommen oder stehe ich immer noch auf der Stelle? Trete ich auf der Stelle und komme eigentlich in meinem Leben, in meiner Persönlichkeit, in meinem Charakter, in meinem Glauben eigentlich nicht recht vorwärts? Und ich habe mir dann einige Fragen gestellt, die Sie hier vorne jetzt auch sehen werden. Diese Fragen, diese persönlichen Fragen, die ich mir gestellt habe, sind: Ist meine Beziehung zu Jesus eigentlich in den letzten 12 Monaten enger und tiefer und persönlicher geworden? Hat sich eigentlich mein Charakter positiv verändert? Kann ich das sagen? Bin ich freundlicher geworden zu meinen Nachbarn, meinen Arbeitskollegen? Bin ich nachsichtiger geworden? Geduldiger und liebevoller geworden mit meiner Frau, meinen Kindern oder Enkelkindern? Oder vielleicht auch in Ihrem Fall mit Angehörigen, die sie pflegen? Werde ich nicht mehr so schnell zornig, verärgert, flippe aus, werde laut? Kann ich Schweres besser tragen? Bin ich Neuem gegenüber aufgeschlossener geworden? Hat sich mein Horizont erweitert? Traue ich Gott mehr zu? Beziehe ich Jesus mehr in mein tägliches Leben mit ein? Merken eigentlich andere Menschen etwas vom Wesen Jesu in meinem Leben? Man könnte noch andere Fragen vielleicht hinzufügen, die man sich fragt: Ja, bin ich denn eigentlich ein Stückchen weitergekommen? Oder ist immer alles beim Alten geblieben? Wenn man sich manchmal trifft und länger nicht gesehen hat, dann sagt der andere: Ach, du hast dich aber gar nicht verändert. Vielleicht kein gutes Zeichen. Ich möchte mich ja gerne verändern, wenn ich mich vielleicht äußerlich nicht älter geworden bin oder es so aussieht, dass ich nicht älter geworden bin. Das ist ja noch angenehm. Aber wenn man sich gar nicht verändert, wenn man sich innerlich nicht verändert und stehen bleibt, dann ist doch irgendetwas, stimmt doch da nicht. Natürlich fällt es uns schwer, selbst uns in dieser Hinsicht zu beurteilen. Die Selbstwahrnehmung ist ja selten sehr objektiv. Das ist ja sehr persönlich. Aber kann ich denn so ganz allgemein sagen, wenn ich nicht die einzelnen Fragen bedenke, aber doch ganz allgemein sagen: Ja, ich glaube, ich bin ein Stückchen weitergekommen. Am besten wäre es natürlich, wenn man dann jemand fragt, der einem nahesteht, den Ehepartner oder Geschwistern oder Eltern oder Kinder, und sagen: Ja, was sagst du denn, bin ich ein Stückchen weitergekommen? Habe ich eigentlich Fortschritte gemacht in meinem Leben oder hat sich gar nichts verändert? Habe ich positive Fortschritte gemacht oder gar Rückschritte? Und ich glaube, es tut gut, uns das gegenseitig schon einmal zu sagen. Wir beobachten uns ja auch hier gegenseitig in der Gemeinde, wenn wir auch einander sagen können: Du, ich habe den Eindruck, du machst wirklich Fortschritte. Und ich muss, als ich in der Vorbereitung hier drauf war, habe ich gedacht, ich muss heute noch auf jemand aus unserer Gemeinde zugehen und hinterher sagen: Ja, ich freue mich über dich, weil ich merke, du machst wirklich Fortschritte im Glauben. Ich beobachte das so. Und es wäre schön, wenn wir das einander auch sagen könnten, auch in den Hauskreisen, dass wir, wo wir uns näher kennen, einfach auch sagen: Ja, ich habe den Eindruck, du machst tolle Fortschritte. Das geht weiter bei dir. Das ist doch eine Ermutigung für uns auch. Und darum geht es ja. Darum geht es auch dem Petrus hier in diesem Abschnitt, dass wir als Christen weiterkommen, dass wir im Glauben wachsen, näher an das Ziel kommen und auch näher zu Jesus kommen. Wir waren vor einigen Jahren als Gemeindeleitung bei dem Willow Creek Kongress in Karlsruhe Und da hat uns Bill Hybels, stellte er die Ergebnisse einer Reveal-Studie vor, die sie in der Gemeinde in Willow Creek durchgeführt haben. Denn sie haben sich überlegt, sind denn die Leute, die zu unserer Gemeinde gehören, sind die eigentlich im Glauben gewachsen? Sind die eigentlich weitergekommen? Wir machen so viel in der Gemeinde. Ist da wirklich Ergebnis da? Kann man auch sagen, dass in der Persönlichkeit Menschen in unserer Gemeinde reifen und vorwärts kommen? Und sie haben die erschreckende Entdeckung gemacht, dass das ganz ernüchternd war. Dass sie trotz der vielen Programme und Angebote, die sie machten in der Gemeinde, sie eigentlich keine wesentlichen Fortschritte im Leben der einzelnen Gemeindeglieder feststellen konnten. Und Bill Hybels umschreibt das und sagt im Englischen, self-centered Christians und Christ-centered Christians. Er macht einen Unterschied und er sagt, es gibt einfach in unserer Gemeinde Leute, die drehen sich um sich selber. Und es gibt Leute, die drehen sich und ihren Glauben dreht sich um Christus. Und das ist ein grundsätzlicher Unterschied. Und er stellt das dann auch so heraus und sagt, das soll eigentlich unser Ziel sein, dass Menschen in unserer Gemeinde sind, die Christus-zentriert leben und nicht selbst-zentriert. Wir wollen uns jetzt dem Text ein wenig nähern und diesen Gedanken nochmal im Hintergrund behalten, was wir bisher gehört haben. Und zwar unter zwei Gesichtspunkten wollen wir uns dem Text nähern. Was ist mit uns passiert, ist das Erste. Und das Zweite, was sind die Folgen? Also zum Ersten, was ist mit uns passiert? Petrus schreibt hier und wir wollen den Text einmal hören und sehen, was Petrus eigentlich dazu schreibt, was jetzt mit uns passiert ist. Petrus wirbt um ein neues Verständnis und Bewusstsein über das, was mit uns Christen passiert ist. Er schreibt, wenn ihr Christus gefunden habt, von neuem geboren seid, ihm gehorsam geworden seid, dann ist doch jetzt alles, aber auch alles anders geworden in eurem Leben. Können wir das auch so sagen? Dass wenn wir Christus gefunden haben, dass aber auch alles, alles anders geworden ist in unserem Leben. Und Petrus verwendet in diesem Abschnitt ganz unterschiedliche Beschreibungen, Bezeichnungen, Begriffe dafür und Bilder für ein und dieselbe Sache, nämlich, dass etwas Neues geworden ist im Leben der Menschen, zu denen er diesen Brief geschrieben hat. Und wenn wir uns jetzt diesen Text anschauen, dann leuchten so einige Worte oder Wortfetzen, Satzteile herauf, die das beschreiben. Petrus schreibt dir als Erstes, ihr seid doch von Gott berufen worden. Ihr habt euch doch nicht selbst gerufen und in die Nachfolge Jesu, sondern Jesus hat euch selbst gerufen in die Nachfolge. Ihr seid von Gott Berufene. Das heißt, ihr habt eine ganz hohe Berufung von Gott selbst. Wenn er seine Hand auf euch gelegt hat, dann ist doch etwas Neues geworden. Dann als Zweites in den Versen 18 und 19 erzählt er davon, dass sie freigekauft worden sind, nicht durch Gold oder Silber, durch materielle Werte, sondern durch das Blut Jesu. Und er verwendet ja da ein Bild und sagt, Menschen sind geknechtet, Menschen sind versklavt und können durch Jesus frei werden. Wenn Jesus in ihr Leben hineintritt, dann können sie frei werden. Und ihr seid freigekauft, sagt er, durch das Blut Jesu, durch den Tod von Jesus am Kreuz seid ihr frei geworden. Das ist euer neuer Stand und deshalb ist doch alles neu geworden. In Vers 21 schreibt Petrus, dass sie zum Glauben gefunden haben, zum Glauben an Jesus gefunden. Man könnte auch sagen, dass Gott sie im Glauben gefunden hat. Gott hat uns gefunden im Glauben. Nicht wir haben Gott gefunden, er hat uns gefunden und wir haben ihn auch natürlich gefunden. Wir haben zum Glauben an ihn gefunden. Und dann weiter in Vers 21, ihr setzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Das ist doch das ganz Neue in eurem Leben jetzt, dass ihr nicht mehr auf euch selbst vertraut. Ihr vertraut auch nicht mehr auf Götter, die ihr vorher angebetet habt, sondern ihr vertraut auf den lebendigen Gott. Auf ihn setzt ihr eure Hoffnung. Das ist das ganz Neue. Und dann noch einen Begriff, den er verwendet in Vers 22, ihr habt die Wahrheit im Gehorsam angenommen. Das heißt, ihr seid Gott gehorsam geworden. Ihr habt einen neuen Schritt getan, zu sagen, ja, ich möchte Gott gehorsam sein, ihm nachfolgen. In Vers 22 beschreibt er es dann noch mit einem anderen Begriff und einer anderen Beschreibung und sagt, euer Denken und Fühlen habt ihr reinigen lassen. Das steht im Griechischen, Luther übersetzt mit Seele, im Griechischen steht Psyche. Ihr habt eure Psyche reinigen lassen. Das heißt, ihr seid in eurem Innern gereinigt worden. Man könnte auch übertragenen Sinne sagen, ihr seid in eurem Gewissen gereinigt worden. Das heißt, ihr habt jetzt ein reines Gewissen. Und das ist ja etwas ganz Tolles, wenn man ein reines Gewissen hat, weil man weiß, mir ist vergeben. In Vers 23 gebraucht er dann noch ein neues Bild und sagt, ihr seid wiedergeboren, ihr seid von Neuem geboren worden. Das ist wie eine neue Geburt, wenn ein Baby zur Welt kommt, so sei, ist auch das neue Leben in Jesus. Und ganz am Schluss in dem Abschnitt, im Kapitel 2, Vers 3, da schreibt er zum Schluss, ihr habt gekostet, wie gütig Christus der Herr ist. All das ist euch passiert. Das ist passiert in eurem Leben. Das ist neu geworden bei euch. Und wenn so viel passiert ist, wenn so viel Neues in eurem Leben passiert ist, wenn ihr das alles erfahren habt, dann sagt er, dann muss doch dem auch etwas folgen. Ich weiß nicht, ob jeder, der heute Morgen hier sitzt im Gottesdienst, das auch so erfahren hat. Dass er sagen kann, ja, das ist mir auch widerfahren, das ist mir auch passiert in meinem Leben. So habe ich auch zum Glauben gefunden. Ich würde es heute vielleicht in anderen Worten beschreiben. Petrus hat es damals so beschrieben, was den Christen damals passiert ist. Aber in ähnlicher Weise könnte ich sagen, ja, das ist mir auch passiert. Kannst du das auch so sagen, dass das dir auch so passiert ist? Dass du so in die Nachfolge Jesu gefunden hast, Gott gefunden hast, durch den Geist Gottes ein neues Leben gefunden hast. Das ist der Anfang des Christseins, den Petrus hier mit diesen Worten beschreibt. All das wird uns von Gott geschenkt, ohne Vorbedingungen, ohne Leistungen unsererseits. Wir können nichts dazu tun. Es ist alles ein unverdientes Geschenk der großen Liebe Gottes. Er vergibt uns immer wieder, ist treu, auch wenn wir uns nicht um ihn kümmern. Gott kommt uns mit offenen Armen entgegen. Er wartet auf und er lädt uns ein. Das haben wir auch heute Morgen in den Liedern gesungen. Wir haben das am vergangenen Sonntag in der Predigt von Reinhard gehört. Gott vergibt uns immer wieder. Gott kommt immer wieder auf uns zu. Aber, jetzt muss ich ein Aber setzen, aber wenn wir einmal so zu Christus gefunden haben, schreibt Petrus auch hier, dann ist das sicherlich kein Freibrief zu sagen, ich kann fröhlich weiter, ich sag's mal ganz salopp, Mist bauen. Ich kann fröhlich weiter sündigen. Ich kann schlechte Dinge weiterhin tun, denn Jesus, Gott vergibt mir ja immer wieder. Ich kann ja immer wieder zu ihm kommen. Ich glaube, jedem von uns ist klar, dass das hiermit nicht gemeint ist. Und das wäre auch die Botschaft ganz falsch verstanden, wenn man das damit meinte. Nein, wenn wir so zu Christus gefunden haben und er uns so gefunden hat, dann möchte er unser Leben verändern. Er möchte, dass Dinge, die negativ in unserem Leben sind, wie Egoismus und Böses, Jesus möchte, dass das aus unserem Leben verschwindet, dass wir uns verändern lassen von ihm, wie er das auch hier Petrus beschreibt. Dann sollen Egoismus, böse Dinge aus unserem Leben verschwinden. Aber das können wir nicht einfach nur selbst verändern. Gott möchte unser Leben verändern. Unseren Charakter verändern. Deshalb habe ich am Anfang diese Fragen gestellt. Bin ich eigentlich weitergekommen? Hat Gott eigentlich mich verändern können in den letzten 12 Monaten? Ist eigentlich etwas passiert? Mache ich Fortschritte? Weil mich das einfach bewegt, dass Gott etwas in meinem Leben tun möchte und ich frage mich, erlaube ich Gott das auch, dass er das in meinem Leben tut, dass er mich verändert? Ich könnte mich auch und ich kann mich auch dagegen sperren. Ich kann auch sagen, nein, ich möchte eigentlich lieber so bleiben, wie ich bin. Ich bin eigentlich ganz okay so. Oder erlaube ich Jesus zu sagen, ja, du darfst mich verändern. Komm doch mit deinem Heiligen Geist, mit deiner Kraft in mein Leben und verändere mich. Diese Veränderungen, die Gott in unserem Leben bewirken möchte, die nennt die Bibel an einigen Stellen mit dem Wort Heiligung. Als Evangelische verehren wir ja keine Heiligen und wir beten nicht zu Heiligen. Aber um heilig zu leben, heißt das ja nicht, in erster Linie sündlos zu leben, sondern ein Leben ganz für Gott. Dazu muss man nicht ins Kloster gehen, auch nicht Diakonisse werden oder auch nicht Theologie studieren und Pastor werden, um ganz für Gott zu leben. Heilige Leben soll man mitten im Alltag drin, bei der Arbeit, beim Einkaufen, beim Sporttreiben, beim Essen, überall soll das Heiligleben, so wie es hier auch in diesem Text steht, im Petrusbrief, sich deutlich machen und sichtbar machen. Heiligleben heißt eigentlich für den Christen im Bewusstsein der Gegenwart Gottes leben. Dazu werden wir später noch etwas mehr hören. Wenn uns das alles geschenkt ist, sagt Petrus, dann muss das Folgen haben in unserem Leben. Dann hat das Folgen für unser Leben. Und deshalb ist der zweite Punkt jetzt, nach dem, was uns passiert ist, jetzt, was sind die Folgen? Was folgt daraus? Petrus schreibt, wenn ihr zum Glauben gefunden habt, von Christus freigekauft worden seid, dann lebt doch auch so, wie es dem heiligen Gott entspricht. Gott ist der Heilige. Das heißt, er ist einzigartig gut und absolut rein. Das will das eigentlich sagen, heilig. Gott ist heilig. Er ist einzigartig gut, unvergleichlich gut und er ist absolut rein. Und wenn Gott euer Vater geworden ist, dann muss doch etwas von ihm auch in unserem Leben zu sehen sein. Wir kennen das ja bei neugeborenen Kindern. Man schaut sie an und dann heißt es, ach, ganz der Papa. So hier sieht man es auch, ganz der Papa. Ja? Oder ganz die Mama oder ganz der Opa. Und wenn wir das jetzt auf das übertragen, was Petrus hier schreibt, dass wir wieder von Neuem geboren sind, dann müsste man ja fragen, ganz der Vater im Himmel, wenn wir dich anschauen, wenn sie mich anschauen, sehen sie dann, ach, ganz der Vater im Himmel, ganz wie Jesus. Das wäre doch eigentlich toll, das wäre doch eigentlich das, was Jesus sich vorstellt, dass er sagt, ja, bei dem merkt man einfach, der lebt wirklich in der Nähe Gottes. Da ist etwas, ja, da spürt man einfach, da ist etwas anders geworden, da spiegelt sich etwas von der Liebe und vom Wesen Jesu in dessen Leben. Und das wäre eher auch etwas, was ich mir wünsche, dass das in mir sichtbar wird, so wie das hier geschrieben steht. Petrus schreibt, wir müssen jetzt nicht mehr so ein sinn- und nutzloses Leben führen. Vorher war das ein sinn- und nutzloses Leben, was wir geführt haben, weil wir im Grunde genommen wussten gar nicht, für was leben wir eigentlich, was ist eigentlich unser Ziel, wo gehen wir eigentlich hin. Und dann, wenn wir Gott gefunden haben, wissen wir, da gehe ich hin, das ist meine Bestimmung, da komme ich her, von Gott her komme ich und zu Gott gehe ich auch hin. Mein Leben hat jetzt einen Grund, einen Sinn und ein Ziel. Wir wissen uns von Gott geliebt. Wir kommen von ihm und gehen zu ihm. Und das ändert alles, aber auch alles, wenn wir das wissen. Und in diesem gelesenen Abschnitt führt Petrus die Folgen dieses Lebens im Glauben etwas näher aus. Er gibt Beispiele, wie sich unser Leben dann gestaltet und verändert, wenn wir so von Gott geliebt sind, wenn er in unser Leben hineingekommen ist. Das kommt zu veränderten Einstellungen, zu veränderten Hoffnungen, zu veränderten Zielen in unserem Leben und zu veränderten Prioritäten. Das alles verändert sich. Die Koordinaten unseres Lebens verändern sich, indem das Jesus in unser Leben eintritt. Und was Petrus darunter versteht, das wollen wir jetzt nochmal in einem zweiten Durchgang durch den Text sehen. Was sagt er dann, von welchen Folgen redet Petrus denn hier an dieser Stelle? Und wir schauen uns noch einmal den Text an in Vers 13. Ich muss mal gucken, ja, Jens, vielen Dank. Seid wach und haltet euch bereit. Das ist der erste Punkt, den Petrus hier schreibt und sagt, ihr wisst, Jesus kommt einmal wieder und holt uns in seine Herrlichkeit. Und weil das so ist, deshalb seid einfach wach darauf, und richtet euch ganz darauf ein. Ein zweiter Punkt, den er dann anführt im gleichen Vers, sagt, bleibt nüchtern, setzt eure Hoffnung auf die Gnade, setzt eure Hoffnung nicht auf Leistung, setzt eure Hoffnung nicht auf das, was ihr selber schafft oder was andere Menschen schaffen in eurem Leben. Setzt eure Hoffnung auf die Gnade, das heißt auf das Geschenk Gottes, das, was er euch schenkt, nicht auf eure Leistung. Bleibt nüchtern. Und auch das heißt es, nüchtern zu bleiben, auch in Bezug auf die Wiederkunft Jesu. Und dann fährt er fort und sagt, die Folge ist auch in Vers 14, dass wir nicht mehr nach unserem selbstsüchtigen, egoistischen Wünschen leben. Das heißt, die Prioritäten, wie ich vorhin sagte, die ändern sich einfach. Neue Ziele werden deutlich. Es geht nicht mehr um mich, sondern Gott steht plötzlich im Mittelpunkt meines Lebens. Es dreht sich nicht alles um mich und meine Wünsche, sondern es dreht sich um die Wünsche Gottes. Nicht mehr nach diesem selbstsüchtigen und egoistischen Wesen, sondern nach dem, was Gott von mir möchte. Und dann kommt Petrus hier auf diesen Begriff heilig leben, die Verse 15 und 16, heilig leben, so wie Gott heilig ist. Das heißt, ganz auf Gott ausgerichtet sein, ganz im Bewusstsein seiner Gegenwart zu leben. Wissen Sie, im Alten Testament wurde die Welt in einen profanen Bereich, einen alltäglichen Bereich eingeteilt und das Leben in einen heiligen Bereich. Der heilige Bereich, das war der Tempel, das war da, wo Gott war und das durfte man nicht vermischen. Es gab bestimmte Geräte, die durften nur im Tempel benutzt werden, weil es heilige Geräte waren. Wenn man die aus dem Tempel herausgenommen hätte, hätte man sie profaniert. Man hätte sie wieder profan gemacht zu dem alltäglichen Gebrauch. Man hat diese Bereiche ganz streng getrennt. Und wenn man nun etwas Gott opfern wollte, etwas Gott bringen wollte, dann musste das zuerst einmal geheiligt, geweiht werden durch bestimmte Riten, Reinigungen. Und dann konnte man etwas dem Tempel zum Beispiel geben. Am Anfang wurden diese Geräte und Gefäße im Tempel, die wurden geweiht. Und die gehörten dann ausschließlich in diesen heiligen Bereich des Tempels und durften nicht für andere profane, alltägliche Dinge benutzt werden. Das war so eine ganz strenge Trennung von heilig und von dem Alltäglichen. Übertragen wir das jetzt auf uns als Christen. Wir sind durch Christus gereinigt, geheiligt, für Gott erkauft, so wie Petrus das hier schreibt, ganz für ihn bestimmt, auf ihn ausgerichtet. Aber das Neue im Neuen Bund, im Neuen Testament ist nun, dass das Heilige mitten im Profanen lebt. Jesus sagt dazu, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir leben zwar in dieser Welt, in dem profanen Bereich, aber als Heilige. Und so bezeichnet uns die Christen auch in der Bibel oftmals als Heilige. Nicht, weil sie sündlos leben, sondern weil sie für Gott leben, weil Gott sie beschlagnahmt hat, weil sie in der Nachfolge Jesu stehen. Deshalb sind auch Christen Heilige, nicht weil sie ganz rein leben, sondern weil sie von Gott beschlagnahmt worden sind. Das heißt es also, mitten im Alltag nicht mehr diese strenge Trennung wie im Alten Testament, da ist der heilige Bereich Gottes und da ist dieser weltliche Teil, das Alltägliche. Nein, es ist mittendrin, es ist miteinander vermischt. Wir leben als Christen, als Heilige, als Menschen, die Jesus nachfolgen, mitten in dieser Welt und spiegeln damit etwas wider von der Heiligkeit Gottes mitten in dieser Welt. Dann fährt Petrus fort und sagt in Vers 22, wie sind diese Folgen? Die Folgen sind auch aufrichtige Liebe zu den Geschwistern, aus reinem Herzen zu den Schwestern und Brüdern. Sagt er, liebt euch von ganzem Herzen, die Liebe sei ohne Heuchelei, aufrichtig eure Liebe zueinander. So zeigt sich dann dieses veränderte Leben. Und dann im letzten Verse aus dem Kapitel 2, da sind noch so eine ganze Reihe von Dingen, die aufgezählt werden. Habt Verlangen nach dem Wort Gottes, wie ein Baby nach der Muttermilch verlangt, so habt Verlangen nach Gottes Wort. Gottes Wort, was auch heute Morgen so im Mittelpunkt steht, das brauchen wir. Das brauchen wir als Nahrung für unseren Glauben und für unser Leben. Wir brauchen diese Orientierung aus dem Wort Gottes. Und deshalb ist das so wichtig und steht hier auch nochmal am Schluss ganz im Mittelpunkt. Habt Verlangen nach dem Wort Gottes. Und dann noch so einige Aufzählungen in Vers 1. Tut kein Unrecht mehr, keine Lüge, keine Heuchelei, kein Neid, Redet nicht schlecht über den anderen. Das sind so ganz praktische Dinge, da brauche ich gar nichts zu erläutern. Das ist eigentlich klar. Also noch einmal zusammengefasst. Petrus sagt hier, wenn ihr so von Christus beschlagnahmt worden seid, in seiner Nachfolge steht, dann hat das Folgen für euer Leben. Das zeigt sich in eurem Leben. Euer Leben wird verändert, eure Prioritäten ändern sich. Und er schreibt dann hier zum Schluss noch einmal in Vers 3, er fasst das noch einmal zusammen, oder in Vers 2, um im Glauben zu wachsen und das Ziel zu erreichen. Und das war eigentlich auch der Ausgangspunkt meiner Predigt heute Morgen, um im Glauben zu wachsen und das Ziel zu erreichen. Und ich hoffe einfach, dass das unser Wunsch auch ist heute Morgen, dass wir in diesem Glauben wachsen und dass wir einmal das Ziel erreichen bei Gott. Das möchte die Bibel, das möchte Gott selbst auch. Zur Zeit des Alten Testamentes war den Menschen ein Gesetz gegeben, Gebote gegeben, so sollst du leben, so kannst du Gott wohlgefällig leben. Aber das misslang oft. Das menschliche Herz ist nämlich nicht zu selbstloser Liebe fähig. Wir sind sehr egoistisch von Hause aus, von Geburt an. Und deshalb hat Gott schon im Alten Testament angekündigt, ich will etwas Neues machen. Wir haben das vorhin in der Schriftlesung gelesen aus Jeremia 31. Es soll einen neuen Bund, ein neues Abkommen zwischen Gott und den Menschen geben. Und dieses neue Abkommen besagt, Gott sagt, ich will meinen Willen in euer Herz hineingeben. Ich will euch mit dem Heiligen Geist beschenken, dass das aus innen heraus eine Veränderung geschieht, dass ihr nicht euch verkrampfen müsst, um Gottes Gebote und Gottes Willen zu erfüllen, sondern dass etwas Neues geschieht in eurem Herzen. Und das stimmt mit dem überein, was wir überall im Neuen Testament lesen, dass wir von Neuem geboren werden, dass etwas Neues geschieht, dass Gott durch den Heiligen Geist etwas Neues in unserem Leben bewirkt und dass dann die Dinge, die Gott in unserem Leben möchte, als Folge davon geschehen, wenn wir das zulassen. Ohne Wiedergeburt, ohne den Heiligen Geist ist dieses neue Leben nur ein menschlicher Krampf mit Enttäuschungen und Niederlagen ohne Ende. Das ist nur möglich, dass Gott etwas Neues in uns bewirkt. Paulus schreibt im 2. Korinther Kapitel 3, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Der Buchstabe des Gesetzes, das ist unser Tod. Das schaffen wir nie. Nur durch den Geist Gottes ist es möglich, dass etwas Lebendiges wird. Und ich denke, es ist immer wieder dran für uns, dass wir dem Heiligen Geist erlauben, dass er uns verändert, dass er etwas tut in unserem Leben, dass wir ihm das auch sagen. Ich komme am Schluss nochmal auf Bill Hybels zurück, wo er diesen Unterschied macht zwischen den self-centered Christians und Christ-centered, also die sich um sich selbst drehen und die sich um Christus drehen. Und er sagt, es gibt viele Christen, die sich um sich selbst drehen, die sagen, Gott ist für mich, er steht auf meiner Seite, meine Vorhaben, meine Pläne, die segnet er, Gott ist ganz auf meiner Seite. Das heißt, ich stehe im Mittelpunkt, ich drehe mich um mich selbst und Gott hilft mir, dass ich meine Pläne erfüllen kann. Aber wer wirklich Christuszentriert lebt, der hat seine eigenen Prioritäten, seine Pläne eingetauscht gegen die Pläne, gegen die Agenda, die Christus hat. Und er sagt dann am Schluss, a big honking thing has to happen for a Christian to move from self-centered to Christian-centered, zu Christ-centered. Das heißt, es muss ein ganz gewaltiges Ding passieren, dass ein Christ, der sich um sich selber dreht, zu einem Christen wird, der sich um Christus dreht. Und ich wünsche uns, dass dieses gewaltige Ding passiert bei uns, immer wieder neu, dass wir uns entschließen, denn wir haben selbst den Schlüssel in der Hand. Wir können sagen, auch heute Morgen sagen, hier bin ich, Gott. Ich möchte, dass du mein Leben veränderst, dass ich keinen Stillstand erlebe in meinem Glauben, sondern dass ich wachse, dass ich das Ziel erreiche, was du mir gesteckt hast. Und wenn das unser Wunsch ist, dann können wir das einfach auch im Gebet jetzt einfach Jesus sagen. Und ich möchte, dass wir einige Momente Stille haben und ich schließe dann mit einem Gebet ab. Ich möchte dir danken, lieber Herr Jesus, dass du in unser Leben getreten bist, dass du uns gerufen hast in deine Nachfolge und dass du uns so beschenkt hast, dass du uns vergeben hast, uns immer wieder vergibst, uns deine Liebe geschenkt hast, ohne jede Vorbedingung. Und danke, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast, der unser Leben verändern will. Und wir wollen das heute Morgen dir auch sagen. Wir möchten gerne, dass du in unser Leben so eintrittst, dass du uns veränderst, dass du uns Fortschritte machen lässt in der Nachfolge. Wir wollen dich in unserem Leben einladen, dass du ganz neu der Mittelpunkt und das Zentrum bist, um das sich alles dreht. Wenn das nicht so gewesen ist bisher, lieber Herr, dann vergib du uns das bitte. Mach uns tüchtig, so dir nachzufolgen. Danke für dein Wort heute Morgen, das uns lehrt und uns hilft, weiterzukommen. Amen.